Es funktioniert mit uns menschlichen Wesen einfach nicht gut, wenn man eine Ernährungswelt in schwarz-weiß verboten erlaubt sieht und denkt. Aber ja, es gibt schon Dinge, von denen würde ich die Finger lassen.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Gut zu wissen Folge. Ich bin Vanessa Grill und bei mir geht's heute ums Fastenbrechen. Endlich wieder Völlern. Osterschinken, Eiersalat, Pinse. Nach Wochen des Verzichts erscheint der gedeckte Ostertisch wie ein Schlaraffenland. Aber sollten wir wirklich nach der Fastenzeit gleich wieder reinhauen? Vielleicht verträgt man das gar nicht so gut und eigentlich hat man sich doch ganz wohl gefühlt in den vergangenen Wochen. Ich spreche gleich mit der Tiroler Diätologin Edburg Edlinger, ob man sofort nach dem Fasten wieder in alte Ernährungsgewohnheiten fallen sollte und wie man langfristig einen gesünderen Lebenswandel in den Alltag integrieren kann und dann auch durchhält. Zuvor war noch 5 Fakten zur Fastenzeit, die gut zu wissen sind. Laut einer Umfrage der DRK Gesundheit im Jahr 2024 sagten rund 77% der befragten Deutschen, dass sie während der Fastenzeit am ehesten auf Alkohol verzichten würden, 72% auf Süßigkeiten und über die Hälfte der Befragten würde am ehesten für mehrere Wochen auf Fleisch verzichten. Laut dieser Studie liegt Fasten vor allem bei jungen Menschen im Trend. 76% der unter 30-Jährigen findet einen Verzicht auf Genussmittel und Konsum sinnvoll. In der Fastenzeit wird 1/3 mehr Tiefkühlfisch verkauft. Die Tradition, am Karfreitag Fisch zu essen, ist jedoch weniger weit verbreitet als der Spinat am Gründonnerstag. Fast 230 Tonnen Schaf- und Lammfleisch werden rund um Ostern in den heimischen Haushalten verspeist. Im Monat davor und danach sind es nur etwa 1/3. Rund 50 Millionen Stück gefärbte Eier werden rund um Ostern im Handel verkauft. Noch einmal so viele weiße und braune Frischeier sind es in den 2 Monaten vor dem höchsten christlichen Fest. So, Edburg, hallo, nun zu dir. Schön, dass du dir ein weiteres Mal Zeit genommen hast.
Sehr gerne, ich freue mich, da zu sein.
Ich freue mich auch, dass du hier bist. Wir befinden uns am Ende der Fastenzeit. Viele haben jetzt vor Ostern verzichtet auf Alkohol, Süßigkeiten, Fleisch, sprich, sie haben einen gesünderen Lebensstil gewählt. Wenn man nun sofort wieder in alte Gewohnheiten zurückfällt, also lebt und isst, als ob nichts gewesen wäre, was passiert denn dann?
Es wird einmal zunächst nicht viel passieren, weil nur weil man 40 Tage gesünder lebt, rettet es nicht die restlichen 325 Tage des Jahres, wo man seine Ernährung mangelhaft wertschätzt. Und wenn unser Körper über 40 Tage ein zu striktes Ernährungskonzept erlebt hat, sehnt er sich sehr nach alltagsorientierter Praktikabilität.
Ich mache auch jedes Jahr Fastenzeit. Verzichte jedes Jahr auf etwas anderes. Ich probiere da ein bisschen herum. Und was ich aber mache, ist, dass ich am Ende immer zurückblicke und mir überlege, wie ging es mir eigentlich damit? Was lief gut, was nicht so gut?
Das sollte man eigentlich bei allen Projekten so machen, die man an sich ausprobiert, dass man am Ende ein Resümee zieht und schaut, ja, was hat es gebracht und was kann ich mitnehmen? Dazu hätte ich mir jetzt 3 Fragen überlegt und jeder kann sich nun eine Schulnote geben. 1 für super, gut und 5 für nicht genügend, nicht optimal. Mhm. Fangen wir mal mit der ersten Frage an. Wie stark habe ich mich eingeschränkt? Sehr stark, Schulnote 5. Nur ganz wenig und alltagsangepasst, Schulnote sehr gut. Frage Nummer 2. Hat durch den Verzicht meine Leistungsfähigkeit abgenommen oder habe ich vermehrt Heißhungerattacken gehabt? Schulnote 1. Gar nicht. Es geht mir gut, ich bin leistungsfähig und ich habe keine Heißhungerattacken gehabt. Schulnote nicht genügend. Es hat mich ziemlich runtergezahrt und ich habe ordentlich Heißhunger gekriegt. Und die letzte Frage. Hat sich meine Lebensqualität und mein Wohlbefinden verbessert oder verschlechtert? Schulnote 1, sie hat sich verbessert. Schulnote 5, sie hat sich verschlechtert.
Was würdest du jetzt bei schlechten Schulnoten zu diesen Fragen empfehlen? War dann alles wirklich sinnlos?
Dann war es auf alle Fälle nicht sinnlos, sondern man hat für sich feststellen können, dass man sich viel zu sehr eingeschränkt hat, dass es nicht alltagstauglich war und dass man das nicht lebenslänglich wird fortführen können. Also sollte man sich Kleinigkeiten überlegen. Zu dem kommen wir aber später noch.
Ja, genau, mehr dazu später. Zuvor aber möchte ich die eingangs erwähnte Studie nochmal aufgreifen. Die meisten Menschen konnten sich bei dieser Befragung vorstellen, Alkohol wegzulassen. Was bringt denn der Verzicht auf Alkohol eigentlich für eine kurze Zeit?
Also eine Auszeit vom Alkohol ist ein gutes Schonprogramm für die Leber. Doch nützt es uns gar nichts, wenn wir das restliche Jahr dann umso mehr wieder trinken. Wir können in der Fastenzeit kaum alkoholbedingte Gesundheitsschäden retten. Erhöhte Triglyceride, Fettleber, Leberzirrhose und Co., das können wir nicht einfach wegzaubern in der kurzen Zeit. Alkoholbedingte Gichtanfälle, die werden durchaus vorübergehend einmal ausbleiben, die werden dann aber wiederkommen.
Wie schaut's denn bei den Süßigkeiten aus? Was bringt der Verzicht auf Süßes?
Ja, das Eliminieren von Süßigkeiten ist schon in unserer Überflussgesellschaft ein ganz beliebtes Programm in der Fastenzeit. Dauerhaft ist es aber kein genussvoller Weg und auch keine nachhaltige Lösung, sich für immer zuckerfrei zu ernähren. Es ist einfach nicht alltagstauglich und auch nicht notwendig. Deshalb bitte besinnt euch auch, wir brauchen da keine Zuckerangst schüren. In unseren Adern schwimmt Glucose. Blutzucker, Blutglucose ist Traubenzucker und liefert uns als Nährstoff die Nahrung für unsere Zellen. Kohlenhydrate sollten natürlich bevorzugt in komplexer Form, zum Beispiel als Brot oder Kartoffel oder Getreideprodukten und optimalerweise auch in der Vollkornvariante genossen werden. Sie sättigen uns länger, sie haben durch die langen Stärkeketten im Zuge der Verdauung einfach den Vorteil, dass sie langsamer in die Zuckerbausteine zerlegt werden. Aber letztendlich ist die Entwährung im Stoffwechsel für Energie Zucker. Ja. Also bitte versucht, Zucker nicht so als den Bösewicht schlechthin abzuspeichern. Die Dosis macht das Gift.
Auf Platz 3 in diesem Ranking stand der Verzicht auf Fleisch. Das können sich viele vorstellen. Wie sieht's damit aus?
Ja, also beim Weglassen vom Fleisch, da hoffe ich, dass dann der Speiseplan mit alternativen Proteinlieferanten besetzt worden ist, wie zum Beispiel Milchprodukten, Ei oder auch den Hülsenfrüchten wie Bohnen, Linsen, Kichererbsen. Denn sonst hat man eher seinen Muskelabbau gefördert, als dass man seiner Gesundheit gedient hat.
Für viele ist das Licht am Ende des Fastentunnels das Osterfest. Die Familie kommt zusammen und es wird aufgetischt, häufig Osterschinken, Eier und auch süßes und weißes Gebäck. Sollte man dazugreifen oder doch lieber bei Radieschen, Vollkornbrot und dem Magertopfenaufstrich bleiben?
Also mir würde so das Gesamte sehr gut gefallen. Das ist eine wunderbar bunte Mischung. Es sollte am besten alles auf diesen Ostertisch landen, aber gerne von jedem nur ein bisschen. Das Osterfest ist ein Fest der Familie und es muss nicht alles in einer großen Fresserei auf dem österlichen Menüprogramm enden. Man könnte auch gemeinsame Aktivität machen, sei es ein Ausflug oder ein Spaziergang, den man davor oder danach einbaut oder noch Spiele mit den Kindern ergänzt, um eben dieses Festmahl nicht in ein XL-Format zu entgleisen. Außerdem, wer eine fettärmere und gesündere Ernährung für einige Wochen praktiziert hat, der wird auch merken, dass er das Ganze nicht mehr so gut vertragt. Diese fettreichen, üppigen Mahlzeiten oder auch diese zu großen Mahlzeiten, die belasten unser Verdauungssystem. Und unser Verdauungssystem, das arbeitet nach dem Prinzip Angebot und Nachfrage. Wenn wir eine Zeit lang fettärmer essen, dann nimmt die Produktion von Magensäure zum Beispiel ab. Und das führt dazu, dass Beschwerden wie zum Beispiel wie Sodbrennen und Reflux abnehmen durch die geringere Magensäureproduktion. Wenn man aber zu Ostern ordentlich bei Fettbomben zuschlagt und schlichtweg zu große Essensmengen damit seinen Magen erschlagt, dann wird ein unangenehmes Völlegefühl, Sodbrennen und viele andere Verdauungsprobleme der Gewinn sein.
Also ist es keine so gute Idee, da sofort mit den ungesunden Sachen reinzuhauen. Wie sollte man eine Fastenzeit optimalerweise auslaufen lassen?
Indem man sich ein paar positive Aspekte aus den 40 Tagen mitnimmt und weiterführt, aber eben in dieser schönen Alltagsversion für eine optimale Nachhaltigkeit. Also überlegt euch, was ist mir in diesen 40 Tagen leicht gefallen? Und das führt weiter auf eine leichte, aber alltagstaugliche, entspannte Art und Weise.
Also ganz so strikt wie in der Fastenzeit muss man es nicht weiterlaufen lassen, auch nicht, wenn es einem gut gegangen ist, sagst du, weil man das nicht durchhält.
Ja, so ist es. Ja. Und dieses Schwarz-Weiß Denken und Erleben von Ernährung ist schon etwas, was uns auch potenziell in eine essgestörte Richtung manövriert. Orthorexia nervosa ist eine Essstörung, die eben diesen gesundheitsfanatischen Esszwang bezeichnet. Ja, also es sollte Essen nicht Bilanzprogramm aller Nährstoffe und Kalorienzufuhr sein, sondern es sollte ein genussvolles, alltagstaugliches und abwechslungsreiches Gesamtkonzept sein. Es sind wirklich oft die Kleinigkeiten, die langfristig so viel bewegen können. Holt euch doch dabei Unterstützung von uns Diätologen, von eurer Diätologin oder Diätologen des Vertrauens.
Für diejenigen, die auf Fleisch verzichtet haben, wie kann denn eine schrittweise Wiedereinführung erfolgen, um eine ausgewogene Ernährung zu gewährleisten?
Also wir empfehlen im Rahmen einer gesunden, ausgewogenen Ernährung bis zu 3 Portionen Fleisch pro Woche. Also das ist dann eine schöne Möglichkeit des Aufbaus. Man könnte zum Beispiel einmal wöchentlich rotes Fleisch, wie zum Beispiel Rind, und zweimal wöchentlich Geflügel planen. Und weniger Fleisch zu essen ist definitiv gesund und nachhaltig. Es ist aber nicht notwendig, fleischlos zu essen, wenn das auch nicht zu seinem persönlichen Ernährungskonzept, zu seiner persönlichen Ernährungsphilosophie passt. Mein letzter Klient zum Beispiel jetzt vor dem Mittagessen war ein Veganer. Ja, und ich würde niemals einem Veganer empfehlen, Fleisch zu essen, sondern er hat sich für diesen Weg entschieden und das ist gut so. Für diejenigen, die Fleisch gerne weiterhin einbauen möchten, die könnten darauf achten, dass sie einen Fokus beim Einkauf auf eine hochwertigere Qualität legen, auf Regionalität und auf Tierwohl achten. Und wer eine fleischlose Ernährung weiterführen möchte, der soll sich halt genauer damit auseinandersetzen, dass auf dem ehemaligen Fleischplatz schon alternative, eiweißreiche Lebensmittel landen. Wie schon gesagt, Milchprodukte, Ei, Hülsenfrüchte. Und prinzipiell muss man schon sagen, dass man mit einer gut geplanten vegetarischen Ernährung mit Milchprodukten und Ei eine super Ausgewogenheit und Nährstoffsicherheit herstellen kann.
Würdest du aber empfehlen, weil du vorhin davon gesprochen hast, dass das für den Magen und für die Verdauung vielleicht nicht so ideal ist, gleich mit dem fetten Osterschinken nach einer fleischfreien Ernährung loszulegen, würdest du da anfangs vor allem eher auf mageres Fleisch setzen, gerade dass sich der Magen und die Verdauung wieder dran gewöhnt?
Gar nicht unbedingt. Also ich würde schon das Buffet voll zulassen, aber man sollte natürlich bei diesen fettreichen Wurst- und Fleischsorten sehr sparsam zugreifen, also wirklich ein bisschen kosten. Mhm. Das wäre eine nette Idee. Auch damit man Mütter, Schwiegereltern und sonstige nicht, ja,
vor den Kopf stößt.
Ja.
Wenn man nicht zugreift, meinst
ja,
du?
Ja, ja.
bei Süßigkeiten und Alkoholverzicht. Wie kann man diese Lebensmittel am besten wieder in die Ernährung integrieren, ohne negative Effekte zu erleben?
Also sowohl für Süßigkeiten als auch für Alkohol gibt es eine wichtige Empfehlung. Genieße immer ausschließlich öffentlich. Tu es immer bewusst, mit allen Sinnen und am besten gemeinsam. Denn geteilter Genuss ist doppelter Genuss. Gewisse Regeln seien aber natürlich gut und wichtig, um im Balance zu bleiben. Es soll und darf aber auch einmal Ausnahmen geben. Ihr könntet zum Beispiel in Sachen Alkohol sagen, ich trinke Alkohol nur in Gesellschaft, ich bestelle immer einen kleinen Drink, zum Beispiel nur ein Achterle Wein oder ein kleines Bier und ich bestelle immer ein großes Wasser dazu und nach jedem kleinen genussvollen Schluck Wein baue ich danach einen großen Schluck Wasser ein, so wie es die Sommeliers machen, um dann den nächsten kleinen Schluck Wein wieder voll und ganz auskosten zu können und der dann genauso intensiv wie der erste Schluck wieder schmeckt. Und eine letzte Alkoholtrinkregel könnte sein, ich trinke Alkohol nur am Wochenende oder nur zu Anlässen. Das hilft dabei, nicht in zu große Mengen zu landen.
Hast du so hilfreiche Tipps auch für den Umgang mit Süßigkeiten?
Ja, da muss man schon ein bisschen ausgeklügelter sein. Also man könnte mal eine Naschanamnese machen und schauen, wo sind denn Naschaccessoires platziert? Am Arbeitsplatz, zu Hause. Und es sollte die Naschschüssel nicht sichtbar irgendwo in Reichweite herumstehen. Ich würde schon empfehlen, das in eine Schublade aus der Sichtweite zu geben und vor allem auch den Süßigkeitenvorrat einmal ein bisschen einzureduzieren. Dann könnte
du meinst, auch, wenn nichts zu Hause ist, dann kann man auch nicht zugreifen.
Und je weniger da ist, umso weniger Auswahl, umso weniger ist für den spontanen Glusch dann auch was da. Ja. Eine weitere ganz wichtige Süßigkeitenregel ist, ich genieße Süßigkeiten nur mit meinem Partner, meiner Partnerin oder meinen Kindern. Die sollen nämlich von uns lernen, ein gesundes Naschmanagement zu praktizieren. Oder mit einer Freundin und ich nasche nicht heimlich in der Speis, schlinge es runter und verdränge es gleichzeitig und brauche letztendlich noch mehr davon. Das ist gefährlich und die Kinder kriegen es mit, wenn wir heimlich genascht haben. Die sind nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen. Und wenn ich ein Gusto auf süß habe, überlege ich mir, ist es wirklich das, was ich jetzt brauche? Oder ist es Langeweile, ist es Stress, ist es Ärger, sind Sorgen? Dann sollte ich andere Optionen andenken, als es kalorientechnisch lösen zu wollen.
Manchmal ist es auch Durst, ertappe ich mich.
Ja, ja, genau, Durst und Süßgusto, der Mund ist trocken. Wenn wir was Süßes essen, haben wir dann auch gleich wieder einen Speichelfluss. Ja. Also Süßes ist nicht die optimale Lösung für den Durst. Und wie wär's mit am Telefonat, Schmökern in alten Urlaubsbildern, einer Kuschelrunde mit dem Haustier oder Spiele mit den Kindern oder bewegte Momente in der Natur. Auch da wird unser limbisches System stimuliert und es werden positive Gefühle wahrgenommen, was leider Gottes durchaus auch mit Süßigkeiten ganz gut funktioniert. Aber es ist eben immer eine energieangereicherte Lösung, die in unserem Schlaraffenland zu oft nahe liegt. Und zuletzt kann man noch was machen. Man kann den Gourmet in sich züchten und sich fragen, was schmeckt mir wirklich? Ist das, was gerade verfügbar ist, wirklich das, was mir jetzt glustet? Oder ist es eigentlich in Wahrheit der Plan B? Und die Schokolade zum Beispiel, die mir eigentlich gar nicht so gut schmeckt, was weiß ich, eine dunkle Schokolade, obwohl ich eigentlich eine Milchschokolade mag, und man bleibt dann erst recht unbefriedigt. Also fragt die davor, wird mich dieses Gutzeler jetzt wirklich genussvoll erfüllen oder womöglich kulinarisch enttäuschen.
Das heißt, dann lieber ein Stück Milchschokolade wäre dann dein Tipp, ja, als eine halbe Tafel dunkle Schokolade ohne diesen Glücksmoment.
Ja, das ist vielleicht auch noch so ein Ernährungsirrtum. Die dunkle Schokolade oder die Milchschokolade, es glauben sehr viele, die dunkle Schokolade sei gesünder. Das ist nur bedingt richtig. Der gesunde Anteil in der dunklen Schokolade ist das Magerkakaopulver. Ja, das ist tatsächlich, das hat gesundheitsförderliche Effekte. Aber wir haben in der dunklen Schokolade genauso viel zu viel gesättigtes Fett und zu viel Zucker drin. Und kalorientechnisch ist es kupft wie katscht, ob man Milchschokolade oder eine dunkle Schokolade essen.
Oh je, da werden jetzt viele enttäuscht sein.
Tut mir leid.
Aber dafür darf man dann zur Milchschokolade greifen.
Ja.
Halt nur zu einem kleinen Stück.
Genau.
Würdest du sagen, mehrere Fastenzeiten im Jahr machen durchaus Sinn? Oder vielleicht einzelne Fasttage?
Prinzipiell muss das schon jeder für sich selber herausfinden und für sich sein eigenes Wohlfühl- und Erfolgskonzept entwickeln. Weil jeder Mensch tickt anders und so gibt es auch keine Pauschallösung. Aber so gelegentliche einzelne Schalttage seien für manche durchaus eine sinnvolle Strategie. Zum Beispiel für die Wohlfühlform einen Tag in der Woche zu praktizieren, wo man etwas weniger Energie aufnimmt. Das sollte aber dann nicht gerade der Tag sein, an dem man ein schwieriges Verhandlungsgespräch oder eine Prüfung oder körperliche Leistungen bringen muss, sondern das sollte ein entspannter, entschleunigter Tag sein. Und an solchen Schalttagen kann man ganz bewusst einen Fokus setzen, zum Beispiel auf eine fettarme Zubereitung oder dass man bewusst an diesen Tagen einmal Genussmittel einspart oder eventuell vielleicht bei kleineren Beilagenportionen sich ausprobiert und dafür die Gemüseration vergrößert und vor allem aber auch genug trinkt.
Du hast mehrmals gesagt, Ausnahmen sind erlaubt, auch Genussmittel sind natürlich deshalb erlaubt. Gibt es aber Sachen, von denen du prinzipiell immer die Finger lassen würdest?
Da muss ich jetzt wirklich überlegen. Du kennst mich bereits schon gut und weißt, dass ich den ernährungspsychologischen Grundsatz lebe, Verbote sind verboten. Denkt jetzt alle nicht an einen rosaroten Elefanten. Es funktioniert mit uns menschlichen Wesen einfach nicht gut, wenn man eine Ernährungswelt in schwarz-weiß verboten erlaubt sieht und denkt. Aber ja, es gibt schon Dinge, von denen würde ich die Finger lassen. Zum Beispiel bei gewissen Erkrankungen müssen wir leider ganz streng sein. Zum Beispiel dürfen Menschen mit Zöliakie nicht einmal Spuren von Gluten essen. Hier bleiben Betroffene einfach nur gesund, wenn sie sich strikt an eine glutenfreie Diät halten und das leider Gottes lebenslänglich. Wir versuchen sie dabei bestmöglich zu betreuen. Und interessanterweise gibt es aber da draußen sehr viele, die sich unnötigerweise zum Beispiel glutenfrei ernähren und das Leben schwer machen, ohne dass es eine Diagnose oder eine Anleitung dazu gibt. Also da bitte auch einmal solche Einschränkungen auch in Frage stellen und mit Arzt und Diätologen reflektieren. Und etwas, was ich auch noch ganz dringlich empfehlen möchte, ist, esst nur Essen, was euch schmeckt. Und lasst Essen, was euch nicht schmeckt, einfach links liegen. Also esst das, worauf ihr gerade Lust habt. Mit einem kleinen Zusatz noch für heikle Fälle, die ausgerechnet womöglich gesundheitsförderliche Lebensmittel bislang zu wenig die Chance geben haben, da lohnt es sich schon, zuerst einmal auf verschiedene Arten und Variationen probiert zu haben, ob es nicht doch irgendwie zwischen uns matchen könnte.
Was meinst du da?
Zum Beispiel, wenn man jetzt keine Tomaten mag, ja, vielleicht fühlt sich jetzt der eine oder die andere angesprochen, dann könnte man Tomaten in unterschiedlichsten Darbietungen probieren und kommt womöglich dann zu genüsslichen Schlüsselerlebnissen und genussvollen Erweiterungen seines Speiseplans, die wertvoll sein. Für Tomatengegner wird sicherlich so sein, dass manche trotzdem das Ketchup mögen. Ketchup ist konzentrierte Tomate, gesüßt und gesäuert. Das ist Ketchup. Oder Pizza mit Tomatensauce. Auch so werden die meisten die Tomaten gern mögen. Oder wenn wir an die Spaghetti Bolognese denken, auch da sind Tomaten versteckt. Okay, dann haben wir da schon einmal einen Nährboden für Tomatenaufzucht gefunden. Dann könnte man als nächstes probieren, getrocknete Tomaten aufzuschneiden und ins Essen reinzugeben, weil die schmecken süßlicher und sind eine Gemüseanreicherung. Man könnte auch sich einmal über Tomatensauce drüber trauen und indem man sie ein bisschen mehr süßt oder mit süßen Tomaten arbeitet.
Vielleicht, du meinst eine Tomatensauce mit frischen Tomaten?
Das kann auch gerne eine Tomatensauce aus dem Glas sein. Mhm. Die besteht zum Großteil aus pürierten Tomaten. Also da steckt jetzt nicht so viel Kunst dahinter. Mhm. Ja. Oder es gibt jetzt auch schon ganz gute süße Cocktailtomaten, die auch das eine oder andere Herz erobern könnten. Die könnte man einerseits frisch oder gegrillt oder gebraten auch einmal probieren. Und vielleicht kann man auch einen Tomatenmuffel zum Beispiel mit Tomatensalat aus Cocktailtomaten und mit einem süßen Balsamico und Olivenöl und frischen Basilikumblättern überzeugen. Und so kann man immer wieder neue Varianten ausprobieren und seinen Genusshorizont erweitern.
Ich habe einen kleinen Tomatenverächter zu Hause sitzen.
Tatsächlich.
Der mag aber diese geleeartigen Kerne innen nicht. Es gibt aber mittlerweile, oder auch alte Sorten, die haben da ganz einen geringen Anteil und bestehen hauptsächlich aus Fruchtfleisch und die gehen.
Sehr gut. Ja, also so kommt man drauf.
Ja. Genau, ja. Ja. Gibt es abschließend noch wichtige Ratschläge oder Informationen, die du Menschen geben möchtest, die gerade die Fastenzeit beendet haben?
Gerne möchte ich jetzt noch inspirieren, worauf man neue Schwerpunkte in seiner Ernährung setzen könnte. Und besonders möchte ich da alle Menschen ansprechen, die zum Beispiel gern abnehmen möchten oder Verdauungsprobleme haben. Fokussiert einmal ein achtsames, bewusstes Essen. Versucht es möglichst ohne Ablenkung das Essen zu genießen. Bitte das Handy weglegen beim Essen. Sei mit allen Sinnen bei deiner Mahlzeit. Spüre schon vor der Mahlzeit, wie dir das Wasser im Mund zusammenläuft, denn das ist ein Zeichen dafür, dass der Verdauungsfabrik jetzt eingeschalten ist. Kaue gut, aber bitte nicht zählen. Es macht überhaupt keinen Sinn, 20 bis 30 Mal zählend zu kauen, weil jedes Essen hat eine andere Konsistenz. Es sollte einfach gut zerkaut als Brei im Magen landen. Lege zwischendurch immer wieder das Besteck hin. Und, verwend überhaupt erst einmal ein Besteck. Eine Pizza ist nämlich gleich einmal runtergewürfelt, wenn man runterbeißt und sie in die Hand nimmt, aber mit Besteck, da verbraucht man schon wieder ein bisschen mehr Energie beim Zerlegen der Pizza und man nimmt mundgerechte Stücke auf. Und du könntest auch ein bisschen experimentieren. Wirkt eine begleitende Musik beim Essen vielleicht entschleunigend auf dein Esstempo? Das ist nämlich in Studien belegt worden, dass Musik die Essgeschwindigkeit reduziert. Und besonders ausgeprägt war diese Wirkung bei langsamer Musik. Mhm. Tatsächlich wird es aber schon individuell von seinem Lieblingsgeschmack abhängen. Also experimentiert da mal ein bisschen mit eurer Lieblingsmusik oder macht Mikrostudien in eurer Familie und schaut mal, wie sich das auf eure Familienmitglieder auswirkt, wenn ihr die eine oder andere Musik auflegt.
Werde ich auf alle Fälle ausprobieren. Bei uns ist immer schnelle Musik beim Essen. Vielleicht ist das der Grund, dass alle runterschlingen.
Ja, also und stoppen. Ja, Zeit stoppen und dann auflösen. Ja, es ist wirklich lustig. Ja. Und das Trinken möchte ich auch noch mitgeben, weil das ist etwas, was eigentlich in der Fastenzeit kaum sich jemand vornimmt, dass man wirklich genug trinkt. Ah, das ist ein ganz wichtiges, dauerhaftes Lebenselixier und Lebensmotto. Und der braucht 30 Milliliter Flüssigkeit pro Kilo Körpergewicht. Das heißt, bei 50 Kilo wären das 1,5 Liter Trinkmenge. Bei 70 Kilo wären das 2,1 Liter Flüssigkeit, bei 100 Kilo seien es schon 3 Liter. Mhm. Ja. Weil ausreichendes Trinken sorgt für eine regelmäßige Verdauung, für einen guten Stoffwechsel, für eine gute Leistungsfähigkeit und für ein optimales Hunger- und Sättigungsmanagement. Und Nimmersatz und Schnellesser, die könnten ein therapeutisches Entschleunigungsglas Wasser vor der Mahlzeit ausprobieren, um anschließend entspannter, langsamer zu genießen.
Wir sind am Ende des Podcasts angelangt und liebe Edburg, du hast noch einen Fragebogen mitgebracht. Du sagst, es gibt immer mehr Essstörungen, immer mehr Fehler in Ernährungsgewohnheiten, die sich negativ auf unseren Körper auswirken. Vielen sei das aber gar nicht bewusst. Und mit dieser Checkliste können unsere Hörerinnen und Hörer erkennen, wann ein Besuch bei einer Diätologin oder einem Diätologen ratsam wäre.
Bitte beantwortet einfach jede Frage oder jedes Statement mit einem Ja oder Nein. Und jedes Ja wäre ein Anlass, sich einmal Unterstützung von einem Profi, von einer Diätologin oder von einem Diätologen einzuholen. Ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper und möchte abnehmen. Ich schränke mich ein und es belastet mich. Ich habe Verdauungsbeschwerden und bin ärztlich abgeklärt worden. Ich teile Lebensmittel in Gut und Böse ein. Ich lasse Lebensmittel weg, weil es mir jemand empfohlen hat. Diese Person hat aber keine Kenntnisse über meine Ernährung und war keine Diätologin. Ich meide gewisse Lebensmittel, obwohl ich sie gern essen würde. Ich denke sehr oft an Essen. Ich habe oft ein schlechtes Gewissen, Gewissensbisse oder negative Gefühle beim oder nach dem Essen. Ich kann mein Essen nicht genießen. Bitte holt euch Hilfe, wir sind gerne für euch da.
Danke dir, liebe Edburg, fürs Gespräch. Es war wieder viel dabei, was man beherzigen kann, sehr informativ. Und dann wünsche ich dir und unseren ZuhörerInnen ein schönes Osterfest.
Danke.
Gefällt euch unser Gut zu wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.